Übrigens, den Zahn-Podcast gibt es auch bei YouTube. Den Link habe ich euch unten in die Beschreibung gestellt.
Der Zahn-Podcast, präsentiert von Byte mit Dr. Anja Geißler.
Hallo und grüß Gott. Ich begrüße euch heute zur neuen Folge vom Zahn-Podcast von Byte. Mein Name ist Dr. Anja Geißler und wir haben heute ein ganz spannendes Thema für euch ausgesucht. Es geht um Zähne und den Zusammenhang zum Darm. Spätestens seit Darm mit Charme haben wir ein besseres Verhältnis zu diesem sehr wichtigen Körperorgan. Der Darm gehört zu uns wie die Finger zur Hand, die Nase zum Gesicht. Zähne und Darm stehen in einem engen Zusammenhang, da beide entscheidende Rollen im Verdauungssystem spielen und auch bei der allgemeinen Gesundheit. Und um das näher heute zu erläutern, habe ich eine ganz liebe, gute Darmspezialistin eingeladen, eine persönliche Freundin von mir. Und liebe Dagmar, vielleicht stellst du dich mal selber vor.
Danke dir, liebe Anja, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung zu deinem Byte-Podcast. Ja, ich war 35 Jahre Krankenschwester, vorwiegend auf Intensivstationen habe ich gearbeitet und bin durch meine Kinder stetig in die Naturheilkunde hineingewachsen und da war der Weg zu Heilpraktikern nicht mehr weit. Nun bin ich seit 12 Jahren in der eigenen Praxis, in der Praxisgemeinschaft in Sendling bei Sommers und habe dich als ganzheitlich arbeitende Zahnärztin schätzend kennengelernt. Danke. Inzwischen auch Heilpraktikerkollegin. Und wir tauschen uns aus, empfehlen uns Patienten, Patientinnen und entsprechende Themen, die wir heute auch hoffentlich besprechen werden.
Genau. Danke, liebe Dagmar. Die Verdauung beginnt im Mund, wie alle wissen. Der Mund ist die erste Station der Verdauung. Und die Speisen werden durch die Zähne zerkleinert. Es gibt den Speichel, was natürlich die Arbeit des Darms erleichtert. Das wirst du mir bestätigen. Ja. Und eine unzureichende Zerkleinerung kann die Verdauung im Darm beeinträchtigen.
Ja, auf jeden Fall.
Mhm. Wir haben das sogenannte Mundmikrobiom. Darm, Mund, unterschiedliche Mikrobiome, aber haben auch Ähnlichkeiten. Ein gestörtes Gleichgewicht in den Mikrobiomen, sowohl im Darm als auch im Mund, beeinflussen sich gegenseitig. Da geht es um Immunsystem, da geht es um Entzündungen. Wie wir wissen, das wirst du besser wissen als ich, liebe Dagmar, der Darm beherbergt einen Großteil des Immunsystems. Chronische Entzündungen im Darm können das Immunsystem enorm schwächen und zu Zahnproblemen führen.
Ja, hast du recht.
Wie Parodontitis. Oder im Volksmund auch Parodontose bezeichnet. Und umgekehrt können Zahnfleischentzündungen, das diskutieren wir immer wieder, Entzündungsprozesse im Darm auch verstärken. Es geht um die ganzheitliche Gesundheit. Und wir wissen heute, eine gesunde Darmflora unterstützt die Mundgesundheit, indem die Entzündungen reduziert und auch die Immunabwehr gestärkt wird. Jetzt wollen wir ja nicht nur fachsimpeln. Ein Podcast sollte auch unterhaltsam sein, informativ und auf keinen Fall langweilig. Und wir mussten überlegen, welche Kriterien, welche Themen wir heute behandeln, worüber wir sprechen wollen. Und da haben wir einfach gedacht, als allererstes, welche Gemeinsamkeiten haben denn die Mundschleimhaut und auch die Darmschleimhaut? Wir wissen, Struktur, Funktionen und Rolle in diesem ganzen Immunsystem sind bei beiden Schleimhäuten das gleiche. Wir haben eine gewisse Barrierefunktion, denn beide Schleimhäute dienen als Schutzbarriere für Krankheitserreger und schädliche Substanzen.
Ja, danke Anja. Wir haben durch den Darm und durch den Mund, durch die Darmzotten und diese ganze Schleimhaut die größte Verbindung zur Außenwelt. Das ist, glaube ich, vielen gar nicht bewusst, dass wir sehr viel diese Giftstoffe, diese Erreger, pathogene Keime genannt, Allergene durch die Heuschnupfenzeit, die jetzt ja auch gerade alles blüht.
Genau.
Und dann können Entzündungen im Mund entstehen durch Schwellungen, durch diese pathogene Keime. Und wir wissen auch, dass 80% des Immunsystems im Darm liegen. Das ist eine große Familie, die kommuniziert über den Austausch von Immunzellen. Das ist das sogenannte, kommt ein Fremdwort, ein Mucosa-Associated Lymphoid Tissue, genannt MALT. Und diese Immunzellen können zwischen den einzelnen Schleimhäuten hin und her springen sozusagen, also auch zur Blase, zur Lunge, also alles, was mit Schleimhäuten ausgekleidet ist, kann sich da bewegen. Und diese Mundgesundheit, die geht ganz stark also im Zusammenhang mit der Darmgesundheit. Im Darm und im Mund haben wir das Mikrobiom. Die Mundschleimhaut hat ein eigenes Mikrobiom. Mhm. Und manche Keime können über den Magen-Darm-Trakt weiter in den Darm gelangen. Ja. Der Magen hält sehr viele auf, sehr viele Mikroben, da kommen wir gleich noch zu. Aber das Mikrobiom mit diesen vielen Milliarden Keimen unterstützt die Immunabwehr und spielt eine sehr große Rolle bei der Aufrechterhaltung der Barrierefunktion und auch zur gesunden Verdauung, trägt er ja auch bei. Ne? Die Diversität, diese Vielfalt dieser Bakterien, das können wir über diese gesamte Außenfläche und über unsere Ernährung beeinflussen.
Das ist so irre, was dieses Organ alles kann, was es für eine Rolle spielt im gesamten System Mensch. Immer wieder ein spannendes Thema für unseren ganzen Menschen in seiner Abwehrfunktion, in seinem Immunsystem und auch bei der Aufrechterhaltung der Gesundheit. Die Regeneration spielt bei beiden Systemen eine große Rolle. Beide Schleimhäute haben eine hohe Regenerationsfähigkeit, um sich schnell von Verletzungen oder Schäden zu erholen. Und Dagmar, du kannst am besten sagen, was mit der Schleimproduktion passiert im Darm. Im Mund haben wir sie auch, aber im Darm haben wir sie auch noch auf eine ganz spezielle funktionelle Art und Weise, oder?
Genau, im Darm gibt es eine ganz besondere Schleimschicht. Die kann man sich vorstellen wie so Schrankenwärter. Die guten Sachen werden reingelassen, die Nährstoffe, und die schlechten, die pathogenen Keime, die Allergene bleiben draußen eigentlich. Mhm. Und diese Schutzschicht ist eine Schleimschicht, eine Mucinschicht, ist wirklich komplex, unfassbar gut aufgebaut und schützt uns wirklich vor diesen Umweltgiften und so weiter.
Wahnsinnig wichtig.
Ist immunologisch eng verbunden, eng vernetzt. Diese Immunzellen, haben wir eben schon gesagt, können nicht nur über das Blut, sondern auch über das Lymphsystem zur Mundschleimhaut wieder wandern und dort auch wirken. Es gibt auch genauere Stuhlanalysen, da können wir ganz viel untersuchen auch, wie diese Immunabwehr und diese Barrierefunktion noch überhaupt gegeben ist.
Sehr gut.
Wusstet ihr eigentlich, das ist nicht nur die größte Fläche zur Außenwelt, sondern der Darm, vor allen Dingen die Darmzotten, wenn man die quasi ausbreiten würde von dem Dünndarm und dem Dickdarm, diese Fläche, die ist mehrere Fußballfelder groß. Ja, also das ist die Resorptionsfläche. Ja, wir haben auch so viel Zellen und Bakterien im Darm wie die ganzen Körperzellen. Millionen von Zellen im Körper und Millionen Zellen haben diese Bakterien auch noch in sich.
Also ich glaube, man spricht sogar von 3 Kilogramm Bakterien.
Ja. Das ist unfassbar, was da in unserem Körper arbeitet und eigentlich auch für uns arbeitet, wenn wir uns vernünftig verhalten würden.
So ist es.
Genau.
Ganz spannend und was wir immer wieder sehen in der Mundhöhle ist der Stress. Wie beeinflusst der Stress die Mundgesundheit? Ich weiß es als Zahnarzt, ich sehe das ganz häufig bei Patienten. Aber wie äußert sich das im Darm, Dagmar?
Ja, die Mehrheit der Patientinnen, gerade in München, kommen mit Problemen, mit Verdauungsstörungen, die ich sehr schnell auf Stress und fehlende Work-Life-Balance zurückführen kann. Und die natürlich erstmal bei Google eingeben, was sie alles haben. Und dann kommt dann natürlich Parasiten raus. Und es kommt dann raus, dass sie irgendwelche Pilze haben könnten. Und Nahrungsmittelunverträglichkeiten checken sie, Laktose, alles, Intoleranzen hoch und runter. Oftmals ist es einfach nur, dass ihnen die Ruhe fehlt. Stress ist ja eine Aktivierung. Es gibt verschiedene Aktivierungen. Einmal über das Steroidhormon, das Cortisol. Das ist ein körpereigenes Cortison. Das kann ja zu Entzündungen im Mund und auch eben zur Darmschleimhaut führen, weil es macht Durchblutungsstörungen. Oft das ist zu Obstipation oder auch teilweise zu Verstopfung oder zu Durchfällen führt. Und auch die Mikrobiomveränderungen sind ganz krass, also das ist wirklich unfassbar, dass unsere Emotionen, das ist das nächste System, auch über Botenstoffe einmal reguliert wird und dann kommt diese Good-Brain-Achse, diese Darm-Hirn-Achse, Der Darm hat mehr Nervenverbindungen zum Gehirn als das Rückenmark zum Gehirn.
Unglaublich, ja.
Das hat man, als ich vor 40 Jahren die Ausbildung gemacht habe, noch überhaupt nicht so erkannt, gar nicht gesprochen drüber. Das ist jetzt das Ding, dass man nämlich die Emotionen im Bauch wieder spüren sollte. Über den Vagusnerv.
Über den Vagusnerv, über den genau. Sympathikus. Der ist ganz bekannt.
Und da gibt es natürlich ganz viele Sachen, das weißt du auch, wie man das beeinflussen könnte.
Genau.
Da kommen wir auch später nochmal drauf. Aber das ist ein ganz großes Problem, in der Tat.
Jetzt noch eine kurze Zwischenfrage. Du hast eingangs gesagt, Patientinnen. Betrifft das auch Patienten?
80% sind es Frauen.
Sind es Frauen, ja.
Ich habe neulich noch mal gespickt in einem anderen Podcast, warum sind das mehr Frauen?
Mhm.
Die Frauen sind in der Steinzeit für die Brut verantwortlich gewesen. Und die mussten immer gucken, dass die ja nichts Giftiges essen. Die waren da sehr sensitiv über alles, überwachen.
Mhm.
Die Männer waren ja jagen, die waren ja weg. Die kamen nach Hause, hatten Hunger gegessen.
Mhm.
Und die Frauen mussten auf die Kinder aufpassen.
Ja.
Diese Sensitivität haben die meisten Frauen heute noch.
Super.
Ja? Ja. Und deshalb achten sie natürlich auf ihre Brut, was sie essen,
ja,
was sie selber essen. Sie sind ja auch meistens gesünder und leben auch länger. Nichtsdestotrotz haben sie diese Probleme, diese sehr aus dem Bauch heraus. Und deswegen hört auf das Bauchgefühl. Wir kennen das von früher. Die Oma sagte, hast du Schiss in der Hose? Ne?
Ja,
die Emotionen sind da.
So
das ist das Thema, was heute ganz, ganz krass da ist.
Das hat die Dagmar eben gut formuliert und auch, glaube ich, sehr bildlich rübergebracht, was der Darm alles für Anzeigen in uns bewirkt. Wir wissen natürlich auch, dass chronische Entzündungen im Darm das Immunsystem schwächen können, wie eingangs schon gesagt, und dadurch die Widerstandsfähigkeit auch für Infektionen im Mund reduziert wird. Das Risiko für Zahnfleischentzündungen und Parodontitis oder Parodontose steigt enorm, wenn der Darm nicht in Ordnung ist. Das erlebe ich bei meinen Patienten tagtäglich.
Ja, ich muss dazu beginnen noch mal fragen, Anja. Ich schaue meinen Patienten immer in den Mund. Ich frage sowieso, seit ich dich kenne, auch nach den Zähnen, haben sie irgendwelche Zahnprobleme?
Ja, genau.
Weil dann müssen sie erstmal zu Anja gehen. Aber ich schaue auf die Zunge. Das ist zwar was aus der TCM und mit den Furchen und so, aber der Belag. Und ich habe schon auf so viele Zungen geschaut und die meisten Menschen schaben nicht die Zunge ab mit dem Zungenschaber.
Schade.
Sind denn da auf diesem Belag, also auch bestimmte Bakterien und ist da, oder wo ist dieses Leaky Gut denn im Mund eigentlich?
Du kannst es auf der Zunge sicherlich in diesem ganzen veränderten Zungenpapillen sehen, mit diesem weißen Belag, der manchmal pelzlich ist, der sehr dick ist, der sehr schwammig sein kann. Diese ganzen Belege auf der Zunge, die wandern natürlich mit der ganzen Nahrung auch in den Magen, in den Darm. Und dann haben wir auch dort ein erhöhtes Potenzial an Vergiftung oder falschen Bakterien im Darm. Und da wissen wir ja, diese Beziehung zwischen dem Leaky Gut und der Mundgesundheit ist enorm.
Ja, ich wollte noch eine kurze Frage zu diesem Belag stellen.
Mhm.
Und zwar, wenn ich sage, es gibt einen Belag und die Patienten sagen, ja, ich hab ihn schon immer, der ist manchmal weiß, braun oder es gibt einen Papillen, ganz verdickte Papillen oder auch eine Landkartenzunge.
Genau.
Ja. Also ist das schon richtig, wenn ich dann sage, dass sie sich morgens sofort nach dem Aufstehen die Zunge schaben
die
soll?
Zunge schaben.
Ist das
Zunge
am besten, schaben. Weil der nachts ist ja kein Speichelfluss.
Richtig, ganz genau. Wir haben nachts keine Pufferwirkung vom Speichel.
Genau. Dann,
dadurch haben wir keine Abwehr.
Und dann ist das schon richtig, wenn ich denen das erkläre, dass sie halt morgens. Okay,
super.
Gut. Und dann das Leaky Gut. Ja, das ist wieder diese Schrankenwerte von eben und diese Schleimhautdurchlässigkeit, die eigentlich nicht da sein sollte, die ist bei manchen Menschen da. Und da schaue ich eben auch auf diese Zunge. Und wenn da viele Furchen sind und wenn die Menschen Allergien haben, dann mache ich meistens eine Stuhlanalyse. Da kann man dieses Leaky Gut an zwei Entzündungsmarkern, Anti-Alpha-1-Antitrypsin und Zonulin, feststellen.
Das wusste ich gar nicht, ja.
Und das kann man auch im Blut. Zonulin misst man auch im Blut, aber das ist dann eher was mit der Blut-Hirn-Schranke auch nochmal hat das zu tun. Da kann ich nochmal genau das Leaky Gut verifizieren. Also Allergene, Giftstoffe, wenn die eben
spannend.
Probleme haben mit
ja.
der Haut und so, kann ich da sehen und auch damit arbeiten. Genau.
Super. Es gibt auch immer diese Frage nach dem Mundgeruch. Bei uns ist es halt so, wir sagen, Mundgeruch entsteht wahrscheinlich durch eine unzureichende Mundhygiene, weil die Zwischenraumpflege nicht vielleicht richtig gemacht wird oder auch nicht intensiv. Aber natürlich kann der Mundgeruch auch aus dem Darm kommen. Wodurch entsteht Mundgeruch aus dem Darm?
Also aus dem Magen kann er kommen, wenn man sehr viel Säure hat auch und auch eine Gärung stattfindet. Ja. Der Zwölffingerdarm kann auch eine Gärung, wenn man die Kohlenhydrate nicht so gut verdauen kann, entsteht im Darm Gärung. Diese Gase können abgeatmet werden und dadurch kann dieser Mundgeruch entstehen. Mhm. Wir machen ja auch diese Atemgasübungen bei Laktosetests, bei Fructosetests und so. Ja, das riecht so ein bisschen säuerlich dann auch. Ne?
Genau.
Also da gibt es natürlich auch noch andere Ursachen wie halt Mandelstein, aber das weißt du wieder besser aus dem HNO-Bereich, diese Tumoren und sowas auch nochmal, das ist was anderes. Aber diese Gase in der Tat, ja, die kommen von der Gärung.
Also, wir sagen nochmal, das orale Mikrobiom und das Darmmikrobiom beeinflussen sich gegenseitig. Schädliche Bakterien aus dem Mund können über den Speichel in den Darm gelangen und dort Dysbiosen verursachen. Und umgekehrt kann eine gestörte Darmflora das Gleichgewicht der Mundflora beeinträchtigen. Und jetzt meine nächste Frage. Antibiotika, ein spannendes Thema. Das beschäftigt viele Menschen, das beschäftigt viele Patienten. Pro, Contra, was machen Antibiotika mit dem Darm?
Ja, Antibiotika gegen das Leben der pathogenen Keime, der schlechten Bakterien, ist ein wirklich tolles Medikament, was erfunden wurde damals. Es sollte gezielt eingesetzt werden, eigentlich nach einer Kultur, wenn man an eine Blasenentzündung zum Beispiel denkt oder wenn man auch im Mundraum, machst du ja glaube ich auch.
Das machen wir manchmal auch,
Abstriche
richtig.
Und guckst genau, was für Keime da drin sind. Ja. Es wird leider zu häufig gegeben, verordnet bei Bagatellinfektionen, auch teilweise schon bei Erkältungen, weil auch die Menschen das möchten, weil sie ein Rezept möchten vom Arzt und keine Hausmittelchen anwenden möchten. Mhm. Und das habe ich auf der Intensivstation, kann ich da jetzt wieder plaudern, dass manche Menschen Resistenzen entwickelt haben. Das heißt, die Antibiotika wirken nicht mehr, wo sie wirklich wirken sollte. Mhm. Dann kann es zu großen Problemen wie Mundsohr, ja, das ist wieder dein Spezialgebiet,
kommen.
Ein spezieller Pilz, so weißer Belag.
Ja.
Und das kann sich auch fortsetzen im Darm, also im Magen wäre der schlimmste Fall. Im Darm auch ist es ein weißer Belag, den wir jetzt nicht sehen können, den wir auch im Stuhl messen können.
Ja.
Das kann auch zu Durchfällen führen. Das kann ja auch bei Frauen zu Vaginalpilzen führen.
Viele schon erlebt.
Nebenwirkungen sind ganz klar, deswegen wirklich nur Antibiotika, wenn eine Kultur gemacht ist oder wenn die CRP, also diese Blutentzündungsmarker erhöht sind, dann wirklich in einer strengen Indikation, sagt man immer, nur geben.
Eingeschränkt.
Genau.
Genau. Viele Mundbakterien können nun die Darmgesundheit negativ beeinflussen. Das wissen wir, insbesondere wenn sie durch den Verdauungstrakt natürlich in den Darm gelangen. Und es gibt problematische Bakterien. Wenn wir jetzt die ganzen Fachbegriffe nennen, wird das vielleicht ein bisschen zu anstrengend für die Zuhörerschaft. Aber ein Keim sollte man sich merken, das ist der Porphyromonas gingivalis. Der Porphyromonas gingivalis ist der Hauptverursacher der Zahnfleischerkrankung, der chronischen Zahnfleischerkrankung, der Parodontitis oder der Parodontose. Und der kann in den Darm gelangen und dort auch chronische Entzündungen fördern. Diese Entzündungen bringen die Darmflora aus dem Gleichgewicht und schädigen die Darmschleimhaut an sich.
Die Darmbarriere auch.
Die Darmbarriere.
Zu diesem Leaky Gut dann auch, ne?
Das ist ein, das ist ein ganz interessanter Punkt. Das wusste ich nämlich auch nicht, dass der Porphyromonas gingivalis sogar zum Leaky Gut führen kann. Vielleicht für alle Therapeuten auch ein interessanter Aspekt. Immer testen Porphyromonas gingivalis. Es gibt noch vieles mehr an oralen Bakterien, aber das war jetzt so für mich oder auch für die Dagmar der wichtigste Keim, den wir vielleicht in die Diagnostik mit einbeziehen sollten. Einige orale Bakterien, also die Bakterien im Mund, überleben auch die Magensäure und die Gallensalze, insbesondere wenn die Mundflora gestört ist. Und das ermöglicht ihnen, den Magen-Darm-Trakt zu passieren und sich auch im Darm anzusiedeln. Dagmar, du kannst sicherlich mehr dazu sagen, was das bedeutet für die Darmflora.
Das Gleichgewicht der Darmflora ist extrem wichtig. Wir haben da Millionen von Bakterien, die auch Pilze, Parasiten, die sich immer die Waage halten sollten. Beim ausgeglichenen Immunsystem ist das auch so. Und diese Bakterien können dieses Gleichgewicht empfindlich stören. Diese Bakterien, die passieren ja den Magen und manche schaffen das gut durch, ja, die es auch dürfen. Und dann gibt es aber welche, wo der Magen sagt, nee, Salzsäure puffert die und macht die weg, macht die tot. Also dafür ist der da, das ist ja unser Schutz, auch unser Wächter quasi. Diese Magensäure ist manchmal zu viel, aber kann auch mal zu wenig sein. Wir kennen diese Magensäureblocker, diese Protonenpumpenhemmer-Inhibitoren auch genannt, die PPI. Ich will jetzt keinen Namen sagen, aber haben sehr viele Menschen. Und da wird dieses System einfach flachgelegt. Ausgetrocknet, stopp, keine Magensäure. Die Verdauung wird empfindlich gestört. Die Aufnahme von B12 wird gestört. Also nur mal so by the way, dass das auch ein Thema ist, was auch dann zu wirklichen großen Nebenwirkungen und zu Entzündungen. Dann können manche Keime aus dem Mund, also gerade wenn Patienten PPI nehmen, aus dem Mund noch leichter in den Darm kommen. Also das ist,
habe ich auch nicht gewusst.
Das ist auch nochmal wirklich eine ganz wichtige Information. Und das wird ja von vielen wie so saure Drops geschluckt. Ne?
So ist genau. Jetzt kommt wieder der Zahnarzt in mir durch.
Ja.
Bakterien aus der Mundhöhle, gestörte Mundflora müssen einfach beseitigt werden, weil sie einfach sämtliche Erkrankungen beeinflussen. Und wir sprechen hier von schlechter Mundhygiene, von zuckerreicher Ernährung und den Einfluss auf systemische Erkrankungen, Diabetes, Darmschleimhautreizungen und auch die komplette Gesundheit. Wir sagen immer wieder, eine gute Mundhygiene ist entscheidend für die allgemeine Gesundheit.
Ich hätte noch mal an dich eine Frage, die mich auch schon wirklich lange beschäftigt. Was mache ich mit den Patienten, die Reflux haben? Also die es merken, ist ja klar, die bekommen dann diese PPI oder irgendwas anderes, ernähren sich besser oder nehmen ab oder was auch immer. Aber die es nicht merken, es gibt den stummen Reflux. Ja. Die haben oft Halsschmerzen, gehen zum Heilohrarzt, fühlen sich aber nicht krank. Aber die Säure kann ja nachts auch hoch in den Mundraum kommen.
Genau, richtig.
Was macht ihr da mit den Zähnen, mit dem Zahnfleisch, mit dem nicht gepufferten Speichel?
Das richtig.
Fließt ja nachts gar nicht. Ja. Also was macht dann diese Säure nachts in den Mund?
Die Säure kommt in den Mund. Mhm. Das beeinflusst den pH-Wert im Mund. Der pH-Wert wird sauer. Und im sauren pH-Wert können die Bakterien leichter arbeiten. Das heißt, sie vermehren sich, sie haben eine gute Arbeitsgrundlage und dadurch gehen die Entzündungen höher. Und sowohl die Zahnfleischentzündung, aber auch die Schäden für die Zähne, weil alle Bakterien in der Mundhöhle, die schädlich sind, bei einem Arbeitsbereich von 5,5 bis 6,5 ihre Party feiern.
Ja.
Und ein saurer Speichel, der durch den stummen Reflux kommt, wie du es sagst, der kann schon auch dazu führen, dass diese Bakterien sich wirklich sich extrem vermehren. Super Frage.
Ja, also das ist wirklich ein ganz großes Thema in der Gesellschaft auch. Also nochmal zu der Mundflora, da muss auch ein Gleichgewicht da sein.
Richtig.
Genau, also da, wie im Darm, gibt es ein Gleichgewicht, das sollte immer gut in der Waage sein und das gibt es im Mund auch, also gibt es gute und schlechte und die vertragen sich da auch. Und ich habe noch mal eine Frage zurück zum Antibiotika.
Mhm.
Es gibt ja auch dieses Stevenson-Johnson-Syndrom, wo die nach Antibiotika die wirklich die Mundschleimhaut nekrotisch wird, also schwarz und richtig sich ablöst, kommt das von den fehlenden Bakterien, die dann in dem Mund auch durch das Antibiotikum abgelöst?
Natürlich. Wir haben ja im Mund auch gute Bakterien und diese guten Bakterien werden ja auch mit diesem Antibiotikum eliminiert. Und dementsprechend habe ich natürlich eine ganz schlechte Mundflora, ein schlechteres Mikrobiom, was sich auf viele, viele Sachen auswirken kann. Auf die Schleimhaut, auf die Zähne und auch letztendlich auf die Zunge, was zu einem ganz, ganz unguten Gefühl führt.
Also schädigen Antibiotika auch unter Umständen?
Unter Umständen.
Das Zahnfleisch. Also noch einen Satz zu Antibiotika, die ich ja sehr wichtig finde, eine gute Entwicklung, aber bitte nur, wenn ein Test gemacht wurde, eine Kultur angelegt, wenn es wirklich, wirklich nötig ist, wenn Entzündungswerte, bakterielle Entzündungen da sind, dann eben sind sie gut, aber sonst bitte nicht. Mhm. Versucht es mit Naturheilmitteln, bleibt im Bett, haltet euch warm, das muss auch mal drin sein.
Ja.
Der Körper braucht Ruhe.
Noch ein kleiner Satz von mir dazu. Antibiotika, um nochmal klarzustellen, was Dagmar auch schon vorhin gesagt hat, Antibiotika helfen gegen Bakterien, aber nicht gegen Viren. Das heißt also, nicht jeder Schnupfen ist mit einem Antibiotikum zu behandeln, der Virus ausgelöst ist. Ganz wichtiger Fakt. Wir haben ja vorhin schon etwas zum pH-Wert gesagt und auch eben zu der Arbeitsweise, zum Arbeitsmedium, zum Arbeitsbereich von Bakterien. Und interessanterweise ist der pH-Wert in der Mundhöhle ein völlig anderer als der im Darm oder im Magen, besser gesagt. Der pH-Wert von beiden Medien ist essentiell unterschiedlich und wir haben natürlich dadurch auch unterschiedliche Funktionen. Wenn wir davon ausgehen, dass die Verdauung im Mund beginnt, so sagt man einfach, dass der pH-Wert im Mund bei einer leicht sauren Komponente für ein optimales Milieu sorgt oder eine optimale Aktivität der Verdauungsenzyme. Und bei diesem wichtigen Verdauungsenzym, was wir in der Mundhöhle haben, das ist die sogenannte Amylase, die spielt eine Rolle, die ist am aktivsten bei der Kohlenhydratverdauung und da brauchen wir diesen pH-Wert von 6 bis 7. Aber jetzt kommt's. Die Amylase ist am aktivsten bei neutralem pH-Wert, aber ein saurer pH würde das Enzym inaktivieren, also eigentlich tot machen und damit die Stärkeverdauung behindern sozusagen. Jetzt kommt dein Part zu dem pH-Wert im Magen. Was passiert mit der Magensäure und dem ganzen Milieu im Magen?
Also nochmal zu dem Speisebrei, der im Mund quasi zerkaut werden sollte. Man sollte ja ganz viel kauen, 30 Mal. Und da kann ja die Amylase dann am besten wirken. Mhm. Das ist quasi schon angedaut. Ja. Und dieser Brei wird durch die Speiseröhre transportiert in den Magen und kommt dort auf einen sehr sauren pH-Wert von 1 bis 2. Wobei man sagen muss, wenn wir das Essen schon riechen, dann, wie Pavlov, ne, dann läuft ja uns das Wasser im Mund zusammen und auch im Magen und auch die Galle und Bauchspeicheldrüse, alle Säfte machen sich auf den Weg, wenn da was ankommt. Ja, also wird ein ganzes System aktiviert. Und im Magen ist dann das Enzym Pepsin, das unsere Eiweißstoffe, die Proteine in die kleinsten Bestandteile zerlegt und tötet auch dann, wie eben schon gesagt, die Mikroorganismen ab, die mit der Nahrung unter Umständen aufgenommen wurden.
Und jetzt muss ich mal zwischenfragen, die Amylase ist gar kein Thema mehr.
Die Amylase ist nur für die Verdauung im Mund, dass dieser Speiseblei entsteht. Ja. Und dieser Speiseblei kommt dann einfach in den Magen. Dort wird er weiterhin zerlegt, die Proteine in dem Fall, in kleine Peptide durch das Enzym Pepsin. Ja, das ist sehr speziell natürlich, aber ich frage mich manchmal, wie dann die Keime, wenn man irgendwo in Indien ist oder so, die wir nicht kennen, ne, die kommen natürlich schneller durch, weil unser Magen kennt ja nur die deutschen Keime.
Die kennen nur die deutschen oder
europäischen Keime. Kann man dann doch mal wieder anders krank werden. Ja. Da muss man auch drauf achten. Und dann geht es ja an den Zwölffingerdarm weiter und da kommt dann die Bauchspeicheldrüse mit ihren Enzymen dazu. Dieser Saft quasi hat einen pH-Wert von 8, also da ist wieder komplett alkalisch. Alles wird wieder auf eine andere Stufe gehoben. Dieser pH-Wert ist wirklich überall anders. Und da wird dann die Kohlenhydratverdauung weiter wieder durch Amylase fortgeführt und so weiter. Die Fettverdauung wird angekurbelt und da geht es wirklich weiter in den Dünndarm dann und in den Dickdarm natürlich.
Und so weiter.
Und so weiter. Also das sind natürlich alles Sachen, die da funktionieren sollen. Und der Dickdarm hat wieder einen sauren pH-Wert, also der wechselt wirklich ständig. Und dieser saure pH-Wert ist wichtig, weil wenn zum Beispiel die Menschen zu viel Obst essen, ja, also es ist ein ganz einfaches Beispiel. Eine Frau isst 20 Jahre lang jeden Morgen ihr Obst, ne, und sagt, also ich habe eine Fettleber. Warum habe ich eine Fettleber zum Beispiel? Mhm. Ja, und isst Obst. Die konnte das nicht mehr im oberen Darmtrakt, im oberen Dünndarmtrakt verdauen, hat diese Gärung, von der wir eben gesprochen haben, mit dieser Mundgeruch und so weiter. Die Kohlenhydratverdauung ist gestört. Es entsteht Fuselalkohol im oberen Dünndarm und die bekommt eine Fettleber. Ja?
Okay.
Und das dann sagt der Arzt immer, die wollen keinen Alkohol mehr trinken, bitte. Und sie sagte, ich trinke keinen Alkohol. Und deshalb frage ich, essen Sie so viel Obst? Ja. Und das ist einfach so ein Ding, was man auch wissen sollte, dass diese pH-Werte da auch sich verändern können, zur Gärung kommt, wenn man die Kohlenhydrate nicht. Im anderen Teil, wenn dann eben die Fleischesser kommen, die jeden Tag ihr Steak, Rindfleisch, Hackfleisch oder Bodybuilder, weiß ich was, denken, sie bräuchten so viel tierische Proteine, die haben manchmal Gase im Bauch. Das ist Fäulnis. Dann fault das vor sich hin im Darm und ist richtig eklig.
Uiuiui.
Will ich nicht weiter jetzt ausführen.
Zusammenfassend, die Säureresistenzsysteme von Mundbakterien unterscheiden sich, wenn die Mundhöhle einen neutralen bis leicht sauren pH-Wert hat. Und im Darm haben wir natürlich einen stark sauren pH-Wert, der sich regelmäßig verändert und wo es immer Schwankungen gibt und dann auch diesen sogenannten Biofilm, den wir nun mal haben, regulär beeinflusst. Sag mal, jetzt interessiert mich noch etwas ganz Spannendes und ich glaube, wir haben da irgendwann schon mal drüber gesprochen. Das geht um die Entstehung der Darmflora und das wusste ich auch nicht, was du mir letztens erzählt hast, aber vielleicht kannst du es hier nochmal wiederholen.
Die erste sogenannte Darmsanierung, also der Kontakt mit Bakterien, bekommen wir als Baby im Geburtskanal, also von der Mutter, Vaginalsekret, bei der Geburt. Da entsteht das kindliche Mikrobiom. Das entwickelt sich natürlich immer stetig weiter auch, gibt ja noch andere Immunsysteme auch. Und das Lactoferrin ist ein Protein, wird da auch mit aufgenommen. Das Darmimmunsystem bildet sich da langsam aus. Allerdings die Kaiserschnittbabys haben das nicht. Und deswegen sollten da die Mamas da ein bisschen nachhelfen, sagen die Hebammen aus dem Geburtshaus.
Was heißt denn nachhelfen?
Die Hebammen, auch die Elternhebammen, raten dann den Frauen, die Kaiserschnittbabys gebären, weil die Babys nicht diesen Geburtskanal passiert haben und somit nicht die Immunität bekommen haben, dass die Frauen, das ist ein bisschen eklig, kann man ja auch mit dem Arzt und mit der Hebamme besprechen, aber eben dieses Sekret sich dann vom Finger vom Baby mal ablutschen lassen könnten. Und es ist ja auch bekannt, dass die Menschen Allergien bekommen, eher die in der Stadt leben. Und da gibt es Untersuchungen, die sind schon 20 Jahre alt mindestens, von der Charité. Kinder, die auf dem Bauernhof leben, die bekommen fast nie Allergien. Mhm. Ja? Aber die Stadtkinder, die haben irgendwie ständig irgendwas, Allergien und so weiter. Da sie nicht den Misthaufen vor der Tür haben, sondern auch noch Desinfektionsmittel zu Hause haben, die gehören da, das kann ich als Intensivkrankenschwester sagen, nicht hin. Die gehören ins Krankenhaus, in die Arztpraxis, da wo viele Menschen sind, aber zu Hause, wo die Familie ist, hat die Familie ihr Immunsystem und da gehören keine Desinfektionsmittel hin. Es entstehen Allergien, Autoimmunerkrankungen, das sollte man vermeiden.
Also zusammenfassend gesagt heißt das, diese Kaiserschnittbabys, wenn die zur Welt kommen und eben nicht diese Behandlung erfahren und dann noch in einem sogenannten Reinstraum zu Hause leben mit Desinfektionsmitteln aller Art, haben ein höheres Risiko für Allergien und für Allgemeinerkrankungen. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Thema, zu eigentlich meinem Lieblingsthema, was für viele mittlerweile ein Hauptthema geworden ist und es nimmt auch zu, quantitativ der Diabetes. Und der Diabetes beeinflusst auf enorme Art und Weise die Mundgesundheit. Wir haben ein erhöhtes Risiko für Zahnfleischerkrankungen, für Zahnfleischentzündungen. 1,5 bis 3 Mal höher ist das Risiko, eine Parodontitis zu entwickeln. Das ist auf chronisch erhöhte Blutzuckerwerte zurückzuführen. Diese Blutzuckerwerte fördern Entzündungen und schwächen auch die Immunabwehr. Es kommt zu einem trockenen Mund, zu einer sogenannten Xerostomie. Und dann wird auch das Risiko für Karies und für Infektionen im Mund erhöht. Dann sprechen wir immer von dieser bidirektionalen Beziehung. Einmal kann die Parodontitis die Blutzuckerkontrolle beeinflussen, was dann wiederum die Diabetes-Symptome verstärkt. Und Dagmar weiß mit Sicherheit, wie das ist, der Einfluss von Diabetes. Was hat das mit dem Darm zu tun, mit dem Darmmikrobiom? Wie verändert es das?
Ich habe immer wieder Patienten, die natürlich Diabetes haben und die sich auszeichnen durch eine nicht so vielfältige Ernährung und oft auch Übergewicht. Das sehe ich dann auch am Darmmikrobiom, dass es die Vielfalt, die Diversität beeinflusst und die Bakterien, vor allen Dingen die Butyrat produzierenden Bakterien, die wichtig sind für die Regulation der Entzündungen, Stoffwechselprozesse, Schleimhaut, Schicht, dass die intakt bleibt. Ja. Da können schon mal die entzündungsfördernden Bakterien die Darmflora stören und die Patienten mit Typ Diabetes 2 sind das, ne?
Diabetes 2,
und
genau,
das war ja
richtig.
Früher der Altersdiabetes und ist jetzt sogar bis in Schulalter, also die Kinder haben das auch schon teilweise, durch Bewegungsmangel und hat sich übrigens durch Corona nochmal gesteigert auch, diese Homeschooling und so weiter. Genau. Und die haben einfach nicht vielfältiges Essen und die Darmflora ist entsprechend auch nicht vielfältig.
Und dann gibt es ja auch Menschen, die nehmen jetzt schon dieses sogenannte Diabetes-Medikament, das Metformin. Mhm. Denkst du, dass das letztendlich Auswirkungen hat auf den Darm? Auf das Mikrobiom?
Da habe ich jetzt nicht so viel Erfahrung, weil die zu mir kommen, sind viele, die das nicht nehmen wollen und die dann lieber erstmal abnehmen wollen und das so versuchen wollen.
Super
und Bewegung,
Copy.
Da versuche ich das mit denen erstmal zu bekommen. Das sagen manchmal die Ärzte. Machen Sie was, ernähren sich anders, machen Sie Sport, nehmen Sie ab oder Sie müssen Metformin nehmen, so ein bisschen als Stroh und dann kommen die erst zu mir. Also
Die nächste Frage war jetzt für mich so, kann eine veränderte Darmflora das Diabetesrisiko erhöhen? Ist das möglich?
Ja, das sind diese Butyratbildner, die eben wichtig sind für diese Schleimhaut, für diese Schutzschicht. Und wenn ich weniger dieser vielfältigen Bakterien habe, desto weniger kann auch dieses Butyrat gebildet werden und kann dann natürlich zu Stoffwechselstörungen dann auch führen. Also das glaube ich schon, dass das einen großen Einfluss hat.
Also ich habe nur gedacht, dass durch dieses Ungleichgewicht von diesen nützlichen und schädlichen Bakterien auch diese Insulinresistenz sich komplett verändert und dadurch diese ganzen entzündungsfördernden Prozesse einfach mehr in Gang gebracht werden und das ganze Insulin nicht mehr richtig funktionieren kann. Und Insulin wird ja letztendlich von der Bauchspeicheldrüse produziert und da haben wir auch die effektiven Mechanismen, die funktionieren sollten.
Genau, wenn dieses Hormon, das Insulin, immer wieder ausgeschüttet wird, weil immer wieder zu viel Kohlenhydrat gegessen wird, dann ist irgendwann kein Insulin mehr da, dann kann es nicht mehr wirken und dann kann es zu diesem Ungleichgewicht kommen.
Alles ist blockiert.
Ja, genau. Absolut.
Also, jetzt ist meine ganz spannende Frage, aber das hast du schon beantwortet. Wie kann man denn eigentlich die Darmflora gezielt beeinflussen, um den Blutzuckerspiegel zu stabilisieren?
Um den Blutzuckerspiegel zu stabilisieren, das ist ja auch dieser glykämische Index, das heißt, wie so eine Wellenbewegung sollte der Blutzucker sein und nicht wie irgendwelche Mount Everest, wie so Zacken, sondern wirklich gleichmäßig und dann auch nicht so Hungerattacken bekommen. Und wodurch bekommt man Hungerattacken? Durch viel Zucker, durch Weißmehlprodukte und durch eben einseitige Fastfood, die man schnell runterschluckt. Ist nicht richtig Amylase, ist nicht richtig gekaut. Dann geht wieder los. Diese vielen verarbeiteten Lebensmittel. Wir sollten eigentlich eher eine ballaststoffreiche Ernährung zu uns nehmen. Das ist nämlich das Futter für die Bakterien. Das ist in Vollkornprodukten auch drin und in verschiedenen Gemüsesorten. Wir können auch Samen nehmen, Flohsamenschalen und so weiter. Und diese Ballaststoffe fördern nämlich die Produktion von, jetzt kommt wieder was Schwieriges, kurzkettige Fettsäuren, die einfach gebildet werden. Ja, die sind nämlich entzündungshemmend. Und wenn wir davon viel essen, dann produzieren die Bakterien dankenderweise diese Fettsäuren, diese kurzkettigen, und dann kann man die Insulinausschüttung besser regulieren.
Okay, auch
also
super.
Pflanzliche Fasern, Obst, Gemüse sollte überwiegen. Und dann Hülsenfrüchte, also nicht zu unterschätzen. Die Hülsenfrüchte, Proteine, pflanzliche Proteine sind extrem wichtig, um unseren Blutzuckerspiegel in dieser Wellenbewegung zu halten und auch den HbA1c-Wert, diesen Blutzucker-Langzeitwert.
Ja, der ist für uns ganz entscheidend in der Diagnostik, ja, richtig.
Genau. Mhm. Und diese Hülsenfrüchte sind ja auch wunderbare Proteinquellen. Also Proteine dürfen wir nicht vernachlässigen, können wir natürlich auch Fleisch essen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt seit letztem Jahr 300 Gramm Fleisch in der Woche, wie auch immer es aufgeteilt ist. Und dazu eben pflanzliche Eiweiße über Hülsenfrüchte, Nüsse und so weiter.
Da würde ich ganz kurz mal zwischenhaken. Jetzt reden wir immer viel von diesen Probiotika. Die geben wir ja auch öfter zur Regeneration der Mundhöhle, um die Mundflora wieder in Ordnung zu bringen. Was bedeutet das denn für den Darm?
Probiotika für das Leben gibt man sehr gerne auch zu den Antibiotika. Also das machen auch inzwischen viele Ärzte schon, dass man das so zugibt, dass die wirklich das Gleichgewicht vielleicht halten und nicht diese Nebenwirkungen bekommen. Mhm. Diese Probiotika wie Lactobacillen, Bifido und manchmal sind auch noch Enterokokken dabei. Also es ist eine Riesenliste von Milliarden von Bakterien, die in Kapseln verpackt werden, die auch sehr viel Geld kosten. Und ich finde, die werden teilweise auch zu häufig eingesetzt, weil es gibt auch Erkrankungen, Verdauungsstörungen, wo eben die Probiotika nicht sinnvoll sind. Deshalb überprüfe ich gerne, bevor ich Probiotika gebe, zur Immunmodulation heißt es ja auch, eine Stuhlanalyse. Und dann gebe ich das gezielt und nicht mit der Gießkanne.
Richtig.
Die sind ja in vielen Nahrungsergänzungsmitteln, in Komplexmitteln sind gleich mal ein paar Probiotika dazugelegt und das finde ich einfach übertrieben.
Jetzt Probiotika und dann gibt es die sogenannten Präbiotika.
Genau.
Was sind Präbiotika?
Die Präbiotika sind, ist wieder, haben wir eben schon mal gesagt, bei den Ballaststoffreichen, das ist das auch das Futter für die Bakterien. Knoblauch, Zwiebeln, Bananen enthalten die und auch diese Akazienfasern zum Beispiel. Das ist ein ganz tolles Pulver, wo man auch nicht ganz viel trinken sollte oder muss.
Genau.
Im Gegensatz zu den Flohsamen, die Quellstoffe sind, die eben, wo man viel trinken muss. Das ist gut für die nützlichen Bakterien, dass die eben das Wachstum, das finde ich auch besser, dass man über die natürliche Ernährung, über Samen und über diese ganzen Sachen aus natürlichen Substanzen die Bakterien wachsen lässt. Immer schon bei Biotika sind, ja, es gibt auch noch Postbiotika.
Das wusste ich auch nicht, aha.
Postbiotika sind auch aus dem Autolysat, also von Abfallprodukten von E. coli wieder, die man ganz häufig auch zur Stabilisierung, zu einem Reiz zu setzen, auch bei Menschen mit Allergie, dass da die Schleimhaut, die Darmschleimhaut gestärkt wird und auch die Mundschleimhaut. Also das kann man auch über den Mund geben.
Ich lasse immer alles. Ich könnte auch ein Postbiotikum für die Mundschleimhaut geben, für die Regeneration.
Genau, und das ist für die Regeneration. Ja. Also wenn wir alles wieder gut saniert haben, gereinigt haben und so weiter, und dann hat man die Probiotika, die Präbiotika erst, und dann die Postbiotika sind diese Autolysate von E. coli zum Beispiel, die kann man geben.
Genau. Jetzt habe ich eine ganz spezielle Frage. Präbiotika, Probiotika, dann ist die Rede von diesen fermentierten Lebensmitteln. Und da ist meine Frage, es gibt ja fermentierte Lebensmittel in Form von Sauerkraut und von Kimchi oder von Joghurt. Mhm. Was mache ich denn aber, wenn jetzt jemand eine Laktoseintoleranz hat bei Joghurt, gibt es andere Möglichkeiten noch als den normalen Kuhmilchjoghurt?
Also die Laktoseintoleranz ist eigentlich erstmal was ganz Normales. Wir sind von der Evolution her dazu gebaut worden, dass wir keine Milch, keine Kuhmilch vertragen. Mhm. Und die Menschen, die Laktoseintolerant sind, das sind die Urmenschen noch. Die anderen haben sich eben noch nicht angepasst mit der Evolution. Ich glaube eher, dass es dann eine Kuhmilchunverträglichkeit ist. Das ist so immer so meins, bei Allergien auf jeden Fall auch, und vor allen Dingen die Hybridkühe, also diese Heumilch ist besser verträglich, ganz oft auch die Heumilch-Joghurt sind besser verträglich.
Okay.
Da gibt es die Möglichkeit, wie Sauerkraut, da sind unsere Großeltern mit über den Winter gekommen, im Steintopf, ne? Da waren die Lactobacillen, da haben die gut überlebt, es gab keine Kühlschränke, da hat man das auch eingelegt, Gurken kenne ich eingelegt, Kürbis, rote Beete, das wurde alles früher eingelegt, jetzt heißt es fermentiert und Kimchi und Schnickschnack, man muss immer gucken, dass nicht zu viel Zucker reinkommt, das ist auch nochmal wichtig, und Joghurt kann man schon essen, aus Heumilch würde ich sagen, ganz gut, wenn die Menschen damit ein Problem haben mit Kuhmilch, mit Allergien, mit Darm, mit Verdauungsproblemen, dann eher auch mal ein Sojajoghurt. Aber da die Fermente sind eigentlich eher in diesem eingelegten. Das ist ganz, ganz toll.
Super. Genau. Und Bewegung?
Aktivität. Ja.
Moderate körperliche Aktivität unterstützt den Stoffwechsel in jeder Form. Was sagen wir denn noch zum Stress? Stressmanagement.
Durch den Sport, durch Ruhe, also dieses ausgeglichene Yin-Yang, komme ich immer wieder ein bisschen in die TCM auch rein, dass da sich das die Waage halten sollte. So eine Work-Life-Balance sagt man heute. Und da eben helfen Praktiken wie Meditation, Yoga, Pilates, Atmen. Da gibt es Breathing-Kurse und alles Mögliche, dass man da singen im Chor, also pfeifen, alles, was unser vegetatives Nervensystem auch runterbringt.
Positiv beeinflusst.
Weil dieser chronische Stress stört wirklich unser Mikrobiom sehr. Ich würde jetzt noch mal das kurz zusammenfassen, wie es meine Oma sagen würde. Kind, geh an die frische Luft, ist bunt und vielfältig, Schlaf, viel Schlaf, ausreichend schlafen. Ja. Genau, aber wenn ich jetzt noch mal als Heilpraktikerin und Krankenschwester sagen darf, die Fläche der oberen Atemwege, die Schleimhaut der oberen Atemwege ist aus einem Keimblatt entstanden wie der Darm. Das ist, gehört einfach zusammen, ist eine Familie. Und dafür müssen wir gut sorgen, indem wir vielfältig essen, bunt essen, mit basischer Ernährung ein großer Gemüseanteil, mehr als Obst bitte noch, wenn das geht. Und die pflanzliche Ernährung ist eine entzündliche Ernährung. Wir versuchen, zuckerarm uns zu ernähren. Das habe ich ein ganz großes Anliegen, sind die zuckerhaltigen Getränke, wahrscheinlich für dich.
Genau.
Und was ganz, ganz wichtig ist, diese Smoothies bitte selber machen und auch nicht jeden Tag, weil wir wollen ja auch kauen. Und wo ich wirklich von abrate, sind diese Shots, diese Ingwer-Kurkuma-Shots, die überall stehen, die meine Freundinnen sagen, schau, ich lebe auch gesund mit meinem Ingwer- und Kurkuma-Shot und ich gucke hinten drauf. Zucker, Zucker, Zucker. Ja, ist zwar auch ein bisschen fermentiert, aber davon rate ich auch ab. Den Abstand zwischen der Nahrungsaufnahme sollte auch mindestens 4 Stunden betragen. Das sagst du auch immer.
Ja, genau.
Speichel
richtig.
Und so weiter sage ich auch, dass der Darm auch einfach mal eine Regenerationsphase hat, auch mal Intervallfasten machen. 16:8 ist auch für viele Menschen ganz eine
schöne. Man verhungert nicht dabei.
Genau. Umweltgifte, klar, sollten wir meiden. Dazu zähle ich auch Alkohol und Nikotin. Mhm. Aktivität und Ruhe, Yin und Yang. Hört wieder mal auf euer Bauchgefühl. Das ist mein größtes Anliegen.
Danke dir, Dagmar. Großartig. Vielen, vielen Dank. Die Gesundheit von Mund und Darm spielt eine entscheidende Rolle für unser allgemeines Wohlbefinden. Die enge Verbindung zwischen der Mundflora und dem Mikrobiom im Darm zeigt, wie wichtig es ist, beide Bereiche zu pflegen und auch zu erhalten. Eine ausgewogene Ernährung, was die Dagmar gerade gesagt hat, eine regelmäßige Mundhygiene, eine gute Mundhygiene und der bewusste Umgang mit Stress können einen erheblichen Einfluss auf unsere Gesundheit haben. Und die Gesundheit in die eigenen Hände legen, das ist schon sehr wichtig. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern und würde mich freuen, wenn ihr uns folgt, liked, abonniert, der Zahn-Podcast von Byte, auch bei YouTube, und schreibt uns Kommentare oder auch eine E-Mail oder besucht unsere Website. Das verlinke ich euch alles in den Shownotes. Hier war die Anja vom Zahn-Podcast.